Welche Politik braucht es, um den Rechtsruck, den Aufstieg der AfD in Deutschland zu stoppen? Dazu hat der Wirtschaftshistoriker Professor Adam Tooze zuletzt einen brillanten Vortrag gehalten und den schauen wir uns mal an. Damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir darüber, welche Rolle denn die Politik, insbesondere Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik, spielen muss, um die AfD wieder klein zu machen, um den Rechtsruck in Deutschland zu stoppen. Dazu hat Wirtschaftshistoriker Professor Adam Tooze einen Vortrag gehalten bei der Jugendorganisation Fiscal Future. Junge Leute, die sich dafür engagieren, dass der Staat das Geld für Jugendliche und insgesamt vernünftige Dinge ausgibt. Die haben einen Jugenddialog gemacht und dort hat Adam Tooze eine Keynote gehalten. Apropos was tun gegen die AfD, darüber habe ich zuletzt in meinem Newsletter Geld für die Welt geschrieben. Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Und zwar über das, was im EU-Wahlprogramm steht und was Maximilian Krah bei Thilo Jung im Interview geäußert hat in Sachen Pflege und Rente. Turns out, dieses Konzept weniger Einwanderer, die wollen wir nicht, dafür mehr Kinder, hilft den Problemen eines alternden Landes, das Deutschland nun mal ist, wirklich 0,0 weiter. Im Gegenteil, es verschärft das sogar noch. Diese und weitere exklusive Analysen gibt's immer wieder auf Geld für die Welt, meinem Newsletter. Check das gerne aus. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ach ja, und wer den Geld für die Welt Newsletter übrigens auch selber liest und empfiehlt, schaut her, ich zeig's euch. Adam Tooze selber, Great German Language Econ Channel, schreibt er über Geld für die Welt. 9000 Leute haben ein kostenloses Abo dagelassen und lesen mit. Ich freue mich, wenn ihr das auch macht. Für 5 Euro im Monat könnt ihr übrigens über diesen Newsletter meine ganze Arbeit, ob hier auf YouTube oder dort im Newsletter oder drüben bei Instagram, wo auch immer, unterstützen. Als unabhängiger Autor bin ich natürlich auf zahlende Unterstützer angewiesen. Damit genug des Vorgeplänkels, starten wir gleich rein in den Vortrag.
Oder wie Wirtschafts- und Finanzpolitik auf den Aufstieg nationalistischer, antidemokratischer Tendenzen reagieren. Und zunächst steht man natürlich erstmal staunend und besorgt vor der ungeheuren Bewegung, der wirklich erschreckenden Bewegung, die man mittlerweile in ganz Europa sieht, nämlich das Aufkommen zumindest einer sehr starken Minderheit von Menschen und Wählerinnen, die sich für rechtsaußen und zunehmend auch offen antidemokratischen Parteien entscheiden. Wie erklären wir das? Ich denke, davon, wovon wir abgehen sollten, ist eine simple wirtschaftliche Erklärung. So schön es wäre zu denken, x Prozent Arbeitslosigkeit, y Prozent Faschismus, so hilfreich eine solche Formel ist und so sehr man den Ökonomen in der schwedischen Zentralbank für diese Rechnung dankt, denn das sind tolle Talking Points, wissen wir, glaube ich, alle.
Die haben nämlich eine Studie dazu geschrieben und empfehlen genau das. Im Übrigen gab es zuletzt auch eine neue Studie zur europäischen Regionalforschung. Also wenn es Wirtschaftsgelder aus EU-Töpfen gibt für strukturschwache Regionen und man hat festgestellt, je mehr Gelder es gibt, desto geringer waren dort die Stimmanteile der Rechten.
Alle, dass das Problem tiefer liegt und man kann es vielleicht mit solchen ökonometrischen Formeln zu einem Umrisshaft erfassen, aber erklären tut man es dadurch im Grunde nicht. Worum es, glaube ich, geht, ist etwas, das Martina bereits angesprochen hat, nämlich das Gefühl einer Verunsicherung, einer Machtlosigkeit. Sozialpsychologen sprechen von einer ontologischen Verunsicherung unter der Wählerschaft der extremen rechten Politik. Und ich möchte das.
Und das alles kann aber natürlich auch, und erklärt Adam auch nachher im weiteren Verlauf, ökonomische Ursachen haben. Ja, diese Unsicherheit, dieses Gefühl, dass man einem Wandel schutzlos ausgeliefert ist, dass der Wandel, ob Klimawandel, Digitalisierung, was auch immer, nicht zu den eigenen Gunsten verläuft und dass man keine Lobby hat, politische Lobby hat, um geschützt oder gefördert zu werden. Das hat natürlich auch ökonomische Ursachen, die über jetzt so einfache Sachen wie X% Arbeitslosigkeit, Y Stimmanteile für Rechte hinausgeht.
Das an drei Dimensionen festmachen. Man könnte weiter ausgreifen, aber für die Diskussion heute Morgen reichen, glaube ich, drei. Eine Dimension, für Deutschland besonders stark ausgeprägt. Oh. Okay, jetzt ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier vorne, dieser Klicker. So, jetzt, wir freunden uns an, das wird schon gehen irgendwie. Eine Dimension ist die strukturelle Ungleichheit entlang der Linie der Industrialisierung und Deindustrialisierung, die in Deutschland ungeheuer eng zusammenfällt mit der Hinterlassenschaft der Deutsch-Trennung, der Wiedervereinigung und der daran sich anschließenden Deindustrialisierung. Man möchte meinen, das sei eine deutsche Besonderart, aber solche Phänomene, solche Karten kann man für die meisten europäischen Länder, mittlerweile auch für die Vereinigten Staaten, zeichnen. Sie sind in Deutschland besonders ausgeprägt, weil wir es tatsächlich mit zwei verschiedenen Systemen zu tun hatten. Aber entlang dieser Linie, und man könnte Martinas Fingerzeig folgen, zum Beispiel auch die Verteilung des Vermögens auf einer solchen Karte ist besonders extrem. Es gibt praktisch keine Millionäre in Ostdeutschland, geschweige denn Milliardäre. Und wenn wir in der
entsprechend auch deutlich weniger Erbschaften.
Die Frage nicht nur der ungleichen Vermögensverteilung, sondern der Verfügungsmacht über Vermögen reden. Das heißt Firmensitze, wo sitzen die? Die sitzen noch weniger in Ostdeutschland als Vermögen an sich. Das heißt Macht, Vermögen fallen zusammen und sie sind regional extrem polarisiert, nicht nur in Deutschland, sondern über Europa hinweg. Die zweite.
Also was man hier gesehen hat, ne, um das nochmal ganz kurz zu skizzieren, die Unterbeschäftigungsquoten, und die sind in Ostdeutschland deutlich, deutlich größer. Arbeitslosigkeit ist dort ein viel größeres Problem. Wenn wir dann noch gucken würden, Lohnhöhe beispielsweise, auch im Osten ein größeres Problem, in dem Sinne, als dass dort die Löhne geringer sind. Ja. Und selbstverständlich hat es mit der deutschen Einheit zu tun, und das versprochen wurde, ja, dass der Osten blühende Landschaften erleben wird. Die Realität ist verwelkte Landschaften. Jetzt gibt es, das will ich schon mal vorwegnehmen, aber hier eine große Chance, nämlich dadurch, dass der Osten bei erneuerbaren Energien, insbesondere was den Windkraftausbau, deutlich mehr Potenzial hat und deutlich weiter ist und wir die Wirtschaft natürlich transformieren müssen, ist das eine neue Chance für Industrialisierung im Osten. Bisher haben die immer nur Deindustrialisierung erlebt. Das könnte jetzt tatsächlich mal Industrialisierung begünstigen, denn ein entscheidender Standortfaktor in der Zukunft wird sein, günstige grüne Energie. Die kann der Osten viel besser liefern als beispielsweise der bayerische Süden. Und wir sehen das jetzt auch schon bei vielen Ansiedlungen, die dann auch politisch unterstützt werden, ja, Chipfabriken beispielsweise, die dann entsprechende Subventionen und Förderungen bekommen, aber die sich auch für ostdeutsche Städte entscheiden, weil dort eben der Ausbau der Erneuerbaren schon viel weiter ist, ja, weil man darauf hoffen kann, gleich mit dem Kabel angeschlossen zu sein als an ein Windkraftwerk, so, und dort eben Industrie sehr, sehr günstig mit Strom zu versorgen. Und ja, da wir auch ja elektrifizieren, die ganze Wirtschaft, wird Strom eine super entscheidende Rolle spielen. Also das ist eine Chance, die Landschaften wirklich mal wieder blühen zu lassen, Industrialisierung zu fördern. Deswegen finde ich auch, so, man hat ja viel darüber gesprochen, okay, irgendwie 10 Milliarden Förderung für Intel, ja, es gibt noch andere Chipfabriken, aber ist das nicht zu viel und ist das überhaupt gerechtfertigt? So bei dem Problem, was wir haben, ja, und dass wir hier mit Geld wirklich zielgenau im Osten Jobs und Industrialisierung schaffen können, plus ja, dass sich Netzcluster, Industriecluster darum herum bilden, ja, also Zulieferer und Abnehmer und Berater, die mit Chipfabriken zu tun haben, die siedeln sich dann in der Nähe an. Das heißt, es bringt viel mehr als die einzelne Subvention, ob jetzt Intel, TSMC, was auch immer, ist schon sehr sinnvoll. Und deswegen lieber zu viel machen und zu viel fördern, damit sie wenigstens kommen, als zu geizig sein und es damit riskieren.
Die Dimension ist die Ungleichheit als sich. Und ich mache das hier salopperweise an der Einkommensungleichheit fest. Die Gini-Daten, das ist ein bekannter Maßstab für diese Ungleichheit. Die Vermögensdaten, wie Martina uns vorgeführt hat, sind noch viel extremer als die der Einkommensverteilung. Aber selbst die Einkommensverteilung zeigt die für Deutschland bestimmenden Trends, der Anstieg seit Anfang der 2000er Jahre und die Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland, wo in Ostdeutschland im Besonderen seit der Wiedervereinigung die Ungleichheit besonders in die Höhe gegangen ist. Nun wird diese Ungleichheit im Gini beim Einkommen zu einem sehr erheblichen Teil in einem funktionierenden Sozialstaat wie Deutschland ausgeglichen. Der Post-Tax-Gini ist weniger extrem als der Pre-Tax-Gini. Aber die Erfahrung der Prekarisierung, die Erfahrung der Destabilisierung, die Erfahrung der Abhängigkeit von in verschiedener Weise bedingter Unterstützung des Staates schafft trotz der Erfolge des Sozialstaates ein Gefühl der Verunsicherung, der tief sitzt und die Menschen zu Verzweiflung und eben auch zur Suche nach radikalen Lösungen treibt.
Also auf Vermögen viel, viel drastischer als Einkommen, ist immer wichtig zu betonen, die Zahl dort. Die obersten 10% in Deutschland verdienen ein Drittel aller Einkommen, besitzen aber zwei Drittel fast aller Vermögen. Ja? Also es ist doppelt so konzentriert. Und im Steuersystem ist es so, wir haben quasi keine vermögensbezogenen Steuern. Grundsteuer, okay, ja, aber wir haben und die Erbschaftssteuer. Aber da kommen jedes Jahr 8 Milliarden bei rum, während 400 Milliarden vererbt werden. Ja? Also ein effektiver Steuersatz von 2%, so ist nix. Und entscheidend ist hier noch, dass die Einkommensbesteuerung, die ist progressiv. Ja, also die obersten 10% verdienen ein Drittel aller Einkommen, zahlen aber, weil es mehr als die Hälfte aller Einkommenssteuern. Ja. Bei anderen Steuern ist das nicht so. Bei Umsatzsteuer beispielsweise zahlt die untere Hälfte proportional mehr. Bei der Einkommenssteuer zahlt sie proportional weniger. Heißt, die Einkommenssteuer ist fairer als die Umsatzsteuer beispielsweise. Aber weil wir quasi keine Vermögensbesteuerung haben, gibt es diese umverteilende Wirkung eben nicht. Und deswegen nimmt die Konzentration dort entsprechend zu. Ja, wer hätte das gedacht?
Und die dritte Dimension, die wir ansprechen müssen, um die Frage des Rechtsextremismus und der Rechtsradikalität in Europa zu beschreiben, ist die Frage der Einwanderung. Europa unternimmt im Moment ein einmaliges historisches Experiment mit der Einwanderung, jedenfalls in seiner eigenen Geschichte. Und das Land Deutschland, in dem ich als Kind 1974 angekommen bin, als Ausländer, ist eine ganz andere Welt als das Deutschland heute. Als ich nach Deutschland kam, war der Anteil von Ausländern um die 4-5%. Heute liegt der Anteil fünfmal höher. Das ist eine radikale Veränderung, deren Konsequenzen wir noch gar nicht bestimmen können. Und die Schwierigkeit der demokratischen Politik im Umgang mit diesem Problem schafft riesige Gelegenheiten für politische Entrepreneurs der Rechten, Antworten zu geben auf die Form dieser Gesellschaft und wie sie in Zukunft aussehen wird. Das Thema.
Auch weil wir zu selten über Erfolgsmodelle sprechen, ja, wo Integration extrem gut geklappt hat, wo sie sehr wichtig ist. Beispiel Pflege, ja. Also fast jede vierte Pflegekraft hat heute schon Migrationsgeschichte. In Zukunft wird es noch mehr sein. Schon heute ist es in der Altenpflege fast jede dritte Pflegekraft. Ja. Also das würde ohne diese Menschen, die hier in der Statistik sind, nicht zu wuppen sein. Ja, wenn die AfD die also raushaben will, ist klar, also da ist der wütende deutsche Rentner, ja, der sich angesprochen fühlt von der AfD, weil sie Probleme skandalisiert, würde mit einer Stimme für die AfD sich ein Eigentor schießen. Ja, weil die Pflege, die er dann schon braucht oder bald braucht, kaum noch zu stemmen sein wird.
Thema Nummer eins auf der Rechten unter allen Parteien in ganz Europa ist die Frage der Einwanderung, ist die Frage der Einwanderungskontrolle, ist die Frage des Rassismus und der Islamophobie.
Und wenn Wanderungsbewegungen auf der Welt wegen des Klimawandels noch zunehmen werden, davon ist auszugehen, also die ganzen Prognosen, dann ist es gut, wir setzen uns jetzt schon mal damit auseinander, denn es ist nicht davon auszugehen, dass es hier abebben wird. Ja.
Das sind die treibenden Kräfte und wir dürfen nicht davor zurückschrecken, darüber zu reden. Deutschland unternimmt, wie gesagt, ein absolut radikales Experiment, wenn man die Definition von Menschen mit Migrationshintergrund genügend weit fasst, dann sind wir bei einem Prozentsatz in der Bundesrepublik heutzutage von 28%, rund 50-50 Neuanwanderer ohne Staatsbürgerschaft und Menschen mit Migrationshintergrund mit deutschem Pass. Das ist eine radikale historische Veränderung, mit der die Politik umgehen muss. Und es hat wenig Sinn, glaube ich, in der Erklärung demokratiefeindlicher Reaktionen auf diese drei. Und man könnte andere dazu nehmen, Technikverhandlungen, Globalisierung, aber ich fokussiere mich auf diese drei. Es macht wenig Sinn, denke ich, in der Analyse der rechtsextremen Szene und seiner Ideologie stark trennen zu wollen, fein säuberlich trennen zu wollen zwischen materiellen und ideologischen Impulsen, die diese Prozesse und diese Radikalisierung antreiben. Stattdessen denke ich, dass wir diese drei Achsen der Entwicklung, der durchaus neuartigen historischen Entwicklung als miteinander gekoppelt, als ineinander verwoben, als gegenseitig sich stützend und potenzierend denken sollten. Und wie Martina es so eindringlich ansprach, stellt sich immer wieder die Frage, in diesem Prozess, in dem massive Erschütterungen ein Land und eine Gesellschaft gewisserweise in Unsicherheit bringen, warum gibt es in einem Land, das so reich ist wie Deutschland, auf der materiellen Seite Probleme? Auf der kulturellen Identitätsseite kann man sich ja gut vorstellen, warum eine massive Veränderung in der Bevölkerung der Städte und der Schulen Deutschland zum Beispiel für Verunsicherung sorgt. Aber warum ist es, dass Deutschland, ein reiches Land, eines der reichsten Länder der Welt, ein Land mit einer sehr bescheidenen Schuldenstand von 2019 um die 60% im Vergleich zu einem viel höheren Stand in
heute 64
vergleichbaren reichen Ländern. Warum gibt es gerade in diesem Land in so vielen Bereichen des öffentlichen Lebens kritische Engpässe, Engpässe, in denen sich dann ideologische, kulturelle Konflikte mit materiellen Konflikten so verknäueln, dass wir am Ende nicht mehr wissen, wo wir angefangen und wo wir enden?
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und all das, was wir da sehen, Wohnungsmangel, Mangel an Kinderbetreuung, Mangel an Bildungsangeboten, Mangel im Gesundheitswesen, hat alles mit Geld zu tun. Ja, das sind alles Probleme, die könnte man mit Geld lösen, mit Investitionen, mit guten Löhnen und Arbeitsbedingungen. Ja, hat man aber nicht gemacht. Man hat lieber gespart. Und wenn die Sachen dann knapp werden, ja, wenn die heruntergewirtschaftet sind und wenn dann noch das Narrativ ist, Geld ist knapp, dann bereitet man die Bühne für Ellbogenmentalität, ja, für Verteilungskonflikte zwischen Armen und Schwachen. Dann ist da nämlich zum einen der arme deutsche Rentner, der deutsche Niedriglöhner, der eine hat zu wenig Rente, der andere verdient zu wenig, beide kommen mit ihrer Familie kaum noch über die Runden, sind angewiesen auf einen funktionierenden Staat und auf der anderen Seite kommen dann Geflüchtete beispielsweise oder eingewanderte Fachkräfte, die das auch den Staat nachfragen müssen und seine öffentliche Daseinsvorsorge. Und dann, wenn das nicht klappt, treten die beiden in Konkurrenz gegeneinander. Ganz materiell und dann noch ideologisch, weil man sagt, jeder Euro, der mehr für Geflüchtete drauf geht, ist einer, der beim Rentner fehlt. Ja? Und durch diese Mentalität des knappen Geldes entstehen unten Verteilungskonflikte, die also hochgefährlich sind.
Geendet haben. Und die Antwort darauf ist eine politische Entscheidung. Wenn reiche Länder, genau wie Martina es gesagt hat, wenn reiche Länder massive Armut aufweisen, wo es an Kita-Plätzen fehlt, an gesundheitlicher Versorgung, an Wohnungen, dann ist das letztendlich eine Entscheidung. Und im deutschen Fall kann man mit einer ungeheuren Klarheit bestimmen, wo der Moment lag, in dem die Entscheidung getroffen wurde, andere Sachen als Priorität zu setzen, als öffentliche Ausgaben und öffentliche Investitionen. Und es ist der berühmte Moment 2009 mit der Entscheidung, im Rahmen der damaligen Finanzkrise und der Diskussion um Arbeitsbeschaffungsprogramme die Priorität auf den Schuldenabbau zu setzen und 2009 die Schuldenbremse festzusetzen.
Ein Konkurrenzargument, was ich mal bringen will, ist nicht zu sagen, 2009 ist das Problem mit Einführung der Schuldenbremse, sondern ich hatte es jetzt zuletzt auch im Newsletter, wenn wir uns diese Grafik hier angucken, ja, Schulden und Investitionen der Gebietskörperschaften, dann sehen wir, dass die Nettoinvestitionen, das ist der graue Balken hier, schon Ende der 90er, ja, 1995, 1996, bei Null landet. Ja. Und das ist gleichzeitig mit der Einführung der Maastricht-Kriterien, Einführung des Euros, die ja europäische Schuldenregeln bedeutet haben. Und seitdem pendelt der um Null. Ja, ist wirklich traurig. Seit ich also lebe, auf der Welt bin, ist die Nettoinvestitionsquote bei Null. Bitter. Ja. Und das hat sich durch die Einführung der Schuldenbremse nicht verändert. Nicht zum Positiven, aber auch nicht zum Negativen. Ist natürlich so Schwätzer wie Lars Feld, der Chefökonom von Christian Lindner, jetzt kommen und sagen, ha, seht ihr, die Schuldenbremse ist doch gar nicht das Problem. Schon vorher wurde zu wenig investiert. Ist natürlich 0,0 ein Beweis dafür, dass die Schuldenbremse nicht im Weg stünde, wenn man jetzt alles investieren wollte, was notwendig ist, was den Investitionsstau aus der Vergangenheit kompensiert und Zukunftsinvestitionen möglich macht. So, natürlich stünde da die Schuldenbremse im Weg. Das geht nicht mit 0,35%. Wenn Sie sich ehrlich machen wollen, merken Sie es gerade in der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr sagen Sie ja selber, die wurde kaputt gespart. Ja, ob das wirklich kaputt gespart war oder kaputt gemanagt. Beides. Und wollen ja jetzt die NATO-Quote einhalten, als 2% der Wirtschaftsleistung jedes Jahr für Verteidigung ausgeben. Und das funktioniert nicht mit der Schuldenbremse. Ja, die steht dem im Weg. Und selbst wenn sie da im Weg steht, steht sie natürlich auch bei anderen Sachen im Weg, auch bei zivilen Investitionen im Weg.
Das ist eine Demokratiefeindlichkeit, würde ich argumentieren. Und es ist wichtig, das in aller Härte zu betonen. Eine Demokratiefeindlichkeit, die nicht außerhalb des Mainstreams kommt, die nicht von der populistischen Rechte, geschweige denn von der populistischen Linken kommt, sondern aus der radikalen Mitte der deutschen Politik kommt ein Impuls, ein fiskalpolitischer Impuls, der im Grunde zutiefst demokratiefeindlich ist. Wie die Studien des Fiscal Futures gezeigt haben, geht eine Präferenz für Schuldenreduzierung Hand in Hand mit mangelndem Vertrauen in den Staat. Das heißt, es ist die gleiche Politik, die in diesem Moment betrieben wird. Wenn man fragt, warum braucht Deutschland eine Schuldenbremse, ist die Antwort klipp und klar, wir trauen der Politik nicht. Das ist eine antidemokratische Antwort. Das ist eine antidemokratische Antwort. Es ist eine antidemokratische Antwort in der Substanz. Das ist wirklich ein tricky Dings hier, das hier. Es ist eine demokratiefeindliche Politik in der Substanz, weil damit das öffentliche Leben verarmt, weil damit die Ungleichheit, vor allem im deutschen Fall, weil der Schuldenbremse kombiniert wird mit einem Veto über erhebliche Vermögens- und Einkommensbesteuerung. Man schreibt damit de facto die Ungleichheit fest und man erzeugt Brennpunkte, man erzeugt Spannungspunkte und man verbaut den Weg nach vorne in allen wichtigen Bereichen, die vor allem natürlich auch die Jugend Deutschlands betreffen, in der Bildungspolitik, in der Sozialpolitik, in der Klimapolitik und selbst im geopolitischen Bereich der Verteidigungspolitik ist es dem deutschen Staat nicht möglich zu agieren. Aus Amerika kommt, ist das wirklich unter anderem das Allererstaunlichste. Denn selbst in einem Land der massiven Ungleichheit, mit einer ungeheuren Abneigung gegenüber Steuern, ist es der amerikanischen politischen Klasse mindestens möglich, für das Pentagon Mittel zu beschaffen. Selbst das ist in Deutschland nicht möglich. Es ist also eine Selbstblockade einer wirklich besonderen Sorte, die wir hier aufzuweisen haben.
Also im Klartext, ja, niemand beschränkt sich so sehr selber wie die Deutschen mit ihrer Schuldenbremse, die ein bisschen strenger ist als die europäischen Schuldenregeln. Auch die europäischen Schuldenregeln würden deutlich höhere Verteidigungsausgaben, auch deutlich höhere zivile Ausgaben verhindern. Und dann, wenn man noch eine Ebene drüber geht, ist natürlich noch die schwäbische Hausfrau in den ganzen Köpfen, ja, die dann nochmal, oder spätestens, selbst wenn die Regeln weg sind, wenn die Gesetze weg sind, dann verhindern würde, dass man so viel Geld ausgibt, wie nötig wäre. Ja, und was nötig wäre, bedeutet, können wir dann diskutieren, wie viel man gleichzeitig hinbekäme. Ja, aber auf jeden Fall mal aufhört, dieses, was können wir können uns dies und das und Y nicht leisten, weil das Geld fehlt, ja. Vielleicht fehlen Handwerker, ja, vielleicht fehlen Ingenieure, ja, vielleicht fehlen Planer. Okay, akzeptiere ich, aber Geld, das können wir nicht akzeptieren.
Es ist also eine antidemokratische Politik aus der Mitte der Politik, im materiellen Sinn, im substanziellen Sinn, aber auch in der Form. Man schreibt per demokratische Entscheidung, klar, aber man schreibt danach eine numerisch bestimmte, quasi wissenschaftlich abgeschützte Entscheidung in die Verfassung unabänderlich fest. Man nimmt also zukünftigen Generationen die Möglichkeit, in erster Instanz mit einfacher Mehrheit Fiskalpolitik unbeschränkt zu betreiben. Es ist ein Angriff auf die Souveränität, auf die Freiheit, meiner Meinung nach verfassungswidrig, und ich finde es sehr schade, dass bisher keine prinzipielle Klage gegen die Schuldenbremse angestrebt worden ist, denn es ist eine Freiheitsberaubung.
Es ist das Parlament, was 2009 über die Schuldenbremse entschieden hat und das in die Verfassung geschrieben hat, hat zukünftigen Parlamenten die Freiheit genommen, so viel auszugeben, wie sie denn für nötig erachten, ja, und vielleicht auch so viel auszugeben, um das zu ermöglichen, was sie ihren Wählern im Wahlkampf versprochen haben, für die sie gewählt wurden. Zumindest so lange, also zumindest nicht mit einfacher Mehrheit und nicht so lange, wie sie keine Zweidrittelmehrheit hinbekommen. Ne?
Ist eine Freiheitsberaubung.
Kurze Frage, würde eigentlich die FDP das auch als Freiheitsberaubung sehen? Das wäre mal eine spannende Debatte. Ne? Adam Tooze mit Christian Lindner dazu in Podcast setzen. Christian Lindner hat auch noch CL Plus, heißt er da, glaube ich, oder? Der Podcast von Krischi. Dem Kassenwart der Nation. Das wäre doch mal sehr sehenswert. Wir lassen mal den Hut rumgehen und sammeln, um Christian Lindner damit dazu mit Geld zu besprechen. Wie wäre das?
Und es provoziert geradezu der Frage, gibt es dazu eine Alternative? Und das Perverse in Deutschland ist, dass die rechtsradikale Partei in Deutschland die Alternative für Deutschland heißt. Das ist ja das absolut Perverse an der deutschen Situation. Und warum heißt sie so? Warum heißt sie so? Weil sie 2013 eine Protestpartei gegründet haben. Gegen wen? Gegen Draghi und das EZB, weil sie für Deutschland die nationale souveräne Entscheidung einfordern wollten, eine noch härtere Geldpolitik zu betreiben als vom EZB vorgegeben. Die AfD in ihrer Gründungsphase ist eine prodemokratische Protestpartei gegen eine zu liberale europäische Geldpolitik.
Das ist wirklich so verrückt.
Ich meine, perverser kann man sich das gar nicht vorstellen. Das ist eine von außen kommende populistische Andrang gegen Mario Draghi, der Mann von Goldman Sachs, der elitäre Technokrat an sich, gegen den die AfD durch nationalistische souveräne Entscheidungen, durch den Ausbau nationaler souveräner Entscheidungsfreiräume einen Riegel vorschieben wollte. Das der deutsche Populismus in seinen Anfangsphasen. Das Perverse daran, oh Gott. Okay, jetzt ganz ruhig. So. Und in der AfD-Rhetorik läuft diese Souveränitätsbetonung ja weiter. Sie läuft weiter in der anhaltenden Euroskepsis, sie läuft weiter in dem Liebäugeln mit Putin, der natürlich für souveränitätsbesessene Zeitgenossen gewisserweise ein Idealbild darstellt. Es ist eine anhaltende Beschäftigung der AfD gewisserweise für.
Ich würde übrigens behaupten, dass Bernd Lucke mit der Eurokritik rechts gemacht hat. Also Linke trauen sich das nicht mehr. Wir haben hier uns mal angeguckt, ich habe dazu auch im neuen Jacobin-Magazin geschrieben, wie Gregor Gysi bei Einführung des Euros gegen den Euro agitiert hat. Ja, also das ist ein Euro der Exporteure und kein Euro der Arbeitnehmer. Der wird den Rechtsruck begünstigen, der wird für andere Länder, Frankreich, Italien, Deindustrialisierung bedeuten. Eine messerscharfe Rede, die also perfekt vorausgesagt hat, was passieren wird. Ja, die Geschichte hat ihm recht gegeben. Mittlerweile gibt es keine Euro-Kritik mehr. Ist, glaube ich, strategisch auch nicht sinnvoll, weil das in Deutschland keinen interessiert groß und weil ein Austritt aus dem Euro für Deutschland jetzt heutzutage auch eine Katastrophe wäre, ja, weil die neue deutsche Währung würde aufwerten, der Exportvorteil ginge verloren, dadurch hätten wir Massenarbeitslosigkeit und er ginge von jetzt auf gleich verloren, ne, wenn die Währung sich anpasst. Als wir uns über Jahre den anderen Ländern abgeluchst haben an Wettbewerbsfähigkeit, dadurch, dass wir niedrigere Inflationsraten hatten als unsere Nachbarn. Das würde sofort korrigiert, deutsche Exporteure sofort massiv 20-30% an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und das wäre eine Katastrophe, die man mit nationaler Fiskalpolitik, ja, dadurch, dass man die heimische Wirtschaft dann, die Binnennachfrage stimuliert, ja überhaupt nicht hinbekommt, weil die beknackten Regeln da im Weg stehen und die Schuldenbremse bei uns im Kopf.
Für die Demokratie, gegen eine sich irgendwie imaginierte Beschränkung der deutschen Demokratie, die jetzt nach außen verlegt wird, nicht nach innen, sondern nach außen verlegt wird, anzukämpfen. Und das Paradoxe, das Perverse ist ja, dass dieser Aufruf, to take back control, das Slogan der Brexit-Leute, ja eigentlich uns gehört, nicht ihnen. Es gehört ja eigentlich der Linken und sollte den Linken gehören. Es ist ja ein zum Verzweifeln, dass dieser Aufruf aufgrund der Machtstrukturen nach rechts abgewandert ist, während auf der linken Seite so wenig und so selten
wie gesagt,
diese prinzipiellen Fragen ja. der Formen der Politik diskutiert wird. Und deshalb ist ja die Arbeit von Fiscal Futures so wichtig, weil eure Gruppen, eure Gedanken ja gerade in das Innere der Demokratiefeindlichkeit hineinzielen und die Frage stellen, warum dürfen wir hier nicht entscheiden und nicht über diese Themen. Das wirklich, wirklich dann noch verwirrender an der AfD ist, dass sie ja eine Schuldenbremsenpartei ist. Sie ist eine populistische Aufforderung für Deutschland, eine noch härtere Fiskal- und Geldpolitik zu betreiben. Sie haben mit der Geldpolitik angefangen und jetzt sind sie, sage und schreibe, ich zitiere jetzt die AfD-Filiale in Hessen, die stärksten Befürworter eines kleinen deutschen Staates. Wofür stehen wir ein? Nicht die Schuldenbremse muss in Frage gestellt werden, sondern die Staatsausgaben. Nicht die Schuldenbremse darf ausgehobelt werden, sondern der Bürger muss und die Bürgerin muss verteidigt werden gegen die Anmaßung der demokratischen Politik. Es ist ein Unikum und man muss sagen, Deutschland hat in gewisser Weise damit, muss man sagen, Glück. Denn historisch gesehen, und Martina verwies ja auf meine früheren Arbeiten, ja. sind populistische Bewegungen gefährlicher, die Souveränität, xenophobe Politik, Rassismus mit einer konstruktiven, aktiven, dynamischen Wirtschaftspolitik kombinieren. Das Versprechen der NSDAP war ja nicht Schuldenbremse, das Versprechen der NSDAP war Ausbruch aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit der Austeritätspolitik von Brüning. Das ist ein bisschen unfair gegenüber
und Brüning. Vollbeschäftigung.
Nicht nur von ihm verschuldet, sondern unter anderem auch durch den Druck des Goldstandards. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Die NSDAP ist ganz
wichtiger
anders
Punkt.
Als die AfD in dem Sinne, dass die...
Wir können wirklich froh sein, dass die AfD, ich habe es auch schon häufiger gesagt, nationalkapitalistisch ist, mit Austeritätspolitik, der Austeritätswahn... Und nicht nationalsozialistisch. Ja. Stellt euch vor, die wären nationalsozialistisch und würden noch die MMT verstehen. Ciao.
Die NSDAP tatsächlich eine aktivistische Partei, eine aktivistische, populistische, nationalistische, rassistische Partei war. Und sie hat geliefert. Die NSDAP entsteht zwar in der Kampfzeit in den frühen 20er Jahren aus einem Nullsummenspiel der Inflationspolitik, Klasse gegen Klasse, klassisch wie die italienischen Faschisten auch, aber sie kommt zur Macht 1933 im Rahmen eines Positiv-Summenspiels, in dem alle außer den rassistisch ausgegrenzten Deutschen teilhaben können an einer aktiven, massiven fiskalpolitischen Stimulierungspolitik unter keynesianischem Vorzeichen. Und die Peinlichkeit für progressive Volkswirte ist das Vorwort von Keynes' Allgemeine Theorie von 1936, die deutsche Ausgabe, in der Keynes klipp und klar sagt, meine Theorie der allgemeinen Nachfrage und des allgemeinen wirtschaftlichen Beschäftigung passt besser auf einen totalitären Staat als die liberale Theorie meiner Vorgänger. Sogar, er geht noch weiter zu sagen, gerade deshalb ist es eine allgemeine Theorie. Es ist also eine Theorie für den Moment, in dem durch die Politik der Grenzen zwischen Politik und Wirtschaft in Frage gestellt werden. Und darauf passt meine Theorie besser als auf die frühere Epoche. Die Frage stellt sich aus deutscher Perspektive, gibt es heutzutage populistische Bewegungen, die tatsächlich diesen Drall haben? Und die Antwort ist natürlich ja. Man denkt an Putins Kriegskeynesianismus, der im Moment die Macht einer solchen Logik ziemlich klar demonstriert. Man denkt zum Beispiel an Erdogans Niedrigzinspolitik, das ist ein Geldkeynesianismus einer ziemlich ausgefallenen und radikalen Sorte. Man denkt an Orbans recht erfolgreiche Versuche, die Nachfrage in Ungarn zu heben. Man denkt an die zum Teil wirklich populistische Fiskalpolitik der PiS in Polen. Man denkt an die Momente, in denen Marine Le Pen mit einer radikal Anti-Eurozone-Politik liebäugelte und unter anderem da einen Schuldenschnitt propagierte.
Meloni ja auch in Italien.
Und zuletzt an Trump. Trump, der Befürworter einer nationalen, autoritären, xenophoben Politik in Amerika, ist alles andere als fiskalpolitisch konservativ. Es ist wirklich im historischen und internationalen Vergleich, dass man erst sieht, wie besonders, wie ausgefallen, wie im Grunde irrwitzig die deutsche Situation ist, in dem verunsicherte, hilfsbedürftige, minderbemittelte, in jeder Hinsicht im Durchschnitt schlechter gestellte deutsche Wähler für eine Partei ihre Stimmen wollen, geben wollen, die ihnen tendenziell nicht mehr, sondern weniger vom Staat verspricht. Soweit ich es sehe, liegt die Logik darin, dass die AfD ihnen nicht nur weniger Staat verspricht, sondern weniger Europa, weniger Woke, weniger Ausländer, weniger Klima, weniger Energiewende, weniger Veränderungen an sich. Es ist im Grunde eine Partei, die Nein sagt zur Realität, wie sie definiert wird von Mainstream-Parteien. Und das ist gewisserweise der harte Kern.
Eine Beobachtung, die dem gegenübersteht, und die hat mich auch gewundert, ist, dass Maximilian Krah, der AfD-Spitzenkandidat, bei Thilo Jung im Interview groß rausposaunt hat, und er macht das auch auf seinen TikToks, habe ich dann danach nochmal gesehen, dass künstliche Intelligenz und Digitalisierung zu massiven Jobverlusten führen wird. So ganz viele White-Collar-Jobs, Büroarbeiter werden einen Job verlieren. Sein Beispiel ist Schadensregulierer in der Versicherung. Die Bernd Strombergs unter uns also, ja, die werden ihren Job verlieren zu Hunderttausenden, und dann will er mit denen den Personalmangel in der Pflege füllen, dem begegnen, dem Problem, den Pflegenotstand. Und die sollen alle umgeschult werden. Dafür hat er keine direkten Maßnahmen, sondern, naja, die werden erstmal arbeitslos und dann sind die vielleicht am Anfang zu teuer, weil die ja nicht pflegen können. Und im Zweifelsfall, wenn sie dann ganz billig werden, so seine Theorie, werden sie mit dem Kombilohn, mit staatlich subventionierten Billiglöhnen eben bei privaten Pflegebetreibern angestellt. Was ein Race to the Bottom im Pflegebereich, im Pflegesystem, was Arbeitsbedingungen angeht, bedeuten würde, obwohl es ja eigentlich das Gegenteil braucht. Arbeitsbedingungen verbessern, damit dort Qualifizierte motivierter arbeiten und mehr Leute arbeiten. Also völlig irre. Aber das ist ja schon viel Veränderung. Ja? Viel Veränderung, die zugemutet wird. Wenn jetzt Teil dieser AfD-Erzählung so ein technologischer Optimismus wird, so, das wird massive Produktionsschübe bringen, was übrigens in Frage zu stellen ist, weil in den letzten 10 Jahren hat vieles davon 0,0, also kaum Produktivitätszuwachs gebracht. Ja, die ganzen Versprechen sind hohle Versprechen gewesen. Der jährliche Produktivitätsfortschritt liegt bei unter 1% pro Jahr. Und aber das ist das Gegenteil von weniger Veränderung. Ne? Das ist mir da auch das erste Mal aufgefallen, dass sie sonst ja immer vergangenheitsbezogen sind. Wahrscheinlich nur, damit das irgendwie alles aufgeht. Ja, sie sagen ja bei der Rente ja auch, die Leute sollen weniger einzahlen, weil die Sozialabgaben sind so hoch, dass sich Arbeiten nicht lohnt, das sei unattraktiv. Aber die Renten sollen steigen. Weniger einzahlen, aber Renten steigen. Wie? Ja? Dann kommen nur so Antworten, ja, aus dem Bundeshaushalt umschichten, weniger linke Firlefanz-Projekte wie Klimaschutz. Okay, wie viel Milliarden genau? Ja, so, nix.
Wenn man in diese Wählerschaft hineinschaut, sieht man eine wirklich ganz andere Welt. Sie glauben an das Ende der Welt. Also wenn man AfD-Wähler vergleicht, das sind Umfragen vom letzten Jahr, die Sie vielleicht gesehen haben, diese gingen durch die Zeitung letzten Sommer. Wenn man AfD-Wähler fragt, dann sehen Sie eine fast zwei Drittel Mehrheit unter Ihnen für die Aussage, steuern wir auf eine ganz große Krise zu, die nur durch einen Systemwechsel lösbar ist. 62% der AfD-Wähler befürworten das. Das wirklich Schockierende und Erstaunliche ist, wie es bei den Grünen aussieht. Das ist die ehemalige Partei des systematischen Wandels und nun sind wir alle systemgläubig und glauben, das Ding reformieren zu können. Und deshalb sind wir bei Fiscal Futures dabei, weil wir das Schiff umsteuern wollen. Und das ist das, was uns eint. Das ist das, was wir uns. Wir glauben nicht an die Apokalypse, wir glauben an die Möglichkeit, die Welt besser zu verändern. Noch doller bei den AfD-Leuten. Die ganze Welt hat empört zugeschaut, als Osteuropa 20 letzten Jahr die ukrainischen Flüchtlinge begrüßt hat. Im extremen Kontrast zu der Situation 2015, 16, wo die Osteuropäer natürlich überhaupt nichts mit den Migranten, den Refugees zu tun haben wollen. Und dann schauen Sie bei der AfD und Sie wollen nicht mal die Ukrainerin. Das ist die einzige Partei in Deutschland, die tatsächlich und zwar massenhaft Bedenken hat bei der Einwanderung von Ukrainern in dieser Situation. Sie wollen weniger weiße, christliche Frauen und Kinder. Man ist versucht zu sagen, dass mit diesen Leuten weder eine Demokratie noch, ehrlich gesagt, ein Faschismus zu machen ist. Die sind, denen ist einfach nicht zu helfen. Sie sind nicht Teil einer modernen Politik. Solche Wählergruppen gehören nicht zum Ziel einer konstruktiven Politik. Darauf will ich hinaus. Wenn wir fragen, wie eine Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland die Demokratie stützt, um Gottes Willen läuft den AfD-Wählern nicht hinterher. Darum geht es nicht. Es geht darum, für andere Menschen, für andere Zeitgenossen, für andere Bürgerinnen konstruktive Angebote zu machen. Und das ist der absolut zentrale Punkt. Und wir wissen, wie ein konstruktiver Ansatz aussehen muss. Und das sollten wir jetzt auch gerade ins Gesicht sehen. Es ist nicht so, dass wir das erfinden müssen. Der Ampelversuch, der Koalitionsvertrag von 21 war nicht utopisch, war nicht radikal, aber das war kein schlechter Vorschlag. Das war im
Ich würde übrigens nochmal sagen, dass sie die ukrainischen Geflüchteten nicht wollten, obwohl Adam Tooze sagt, so, ne, weiß, christlich etc., die also, wenn man faschistisch denkt, eigentlich ins Beuteschema passen müssten, hat auch mit den Ellbogen zu tun, ja. Jetzt kommen da 1 Million, die kriegen direkt Bürgergeld, brauchen hier Wohnungen, Ellbogen ausfahren, ja. Wir haben schon genug Probleme hier sozusagen, egal wer da kommt. Das wird das wahrscheinlich sein. Das ist viel mehr erklärt. Und davon ausgehend bin ich mir auch nicht sicher, ob ich ihm zustimmen würde, wenn man sagt, ignoriert einfach die AfD-Wähler. Ja, ist recht, wenn das jetzt nach Umfragen zum letzten wieder 16 oder 17, aber auch schon mal 22% gewesen sind. Oder in Thüringen mehr als ein Drittel jetzt, ja. Also, das kann man ja nicht ignorieren. Und das sind vor allem nicht alles Faschisten. Ja, und ich würde auch nicht so weit gehen, dass selbst diese Umfrage, dass die ans Ende der Welt glauben oder an Systemcrash, dem jetzt so viel Bedeutung zumessen, als dass man die wirklich aufgibt. Weil man hat ja sonst, wenn man 20-30% der Wähler einfach aufgibt, ja, kämpft man ja mit 5-6 anderen Parteien aus dem demokratischen Spektrum neben der AfD ja um den Rest. So, und da dann Mehrheiten zu finden und Kompromisse zu schließen, wird immer schwieriger. Erst recht, ja, wenn die AfD sogar irgendwann blockieren kann, wenn sie ein Drittel stark ist. Ja, das kann jetzt in Thüringen beispielsweise schon passieren. Deswegen halte ich das für zu stark vereinfacht, AfD-Wähler aufzugeben. Ich würde differenzieren. So die Faschos, die Nazis, die AfD wählen, kriegt man sowieso nicht. Abhaken, geschenkt, ja. Aber diese Verunsicherten, diese Frustrierten, die jetzt nach Inflation und Heizhammer-Kampagne von der Bild, ja, gesagt haben, wenn sie gefragt wurden, Umfragen, ja, wir können uns vorstellen, die AfD zu wählen beim nächsten Mal, oder würden das, wenn jetzt am Sonntag Wahl wäre, tun, die nicht aufgeben. Das, also, wenn man die aufgibt, halte ich das für riskanter, als zu sagen, wir versuchen auch die anzusprechen, auch für die politische Angebote zu machen, ohne natürlich xenophob, rassistisch, faschistisch, was ausgrenzend, diskriminierend, all das zu sein und sie darin zu bestätigen, sondern mit sozialen Angeboten, mit Angeboten sozialer Politik, die deren Leben auch besser machen, ja, real besser machen.
Im Grunde das Richtige. Mit irgendwelchen Fonds an der Schuldenbremse vorbei in die richtige Richtung. Das war nicht falsch. Und es ist nicht Zufall, dass in diesem Moment Fiscal Futures und Dezernat gegründet worden sind. Es war ein historischer Moment. Und ich benutze die Vergangenheitsform. Es war ein historischer Moment. Es war ein historischer Moment, der wichtig war, weil er nicht nur deutsch war. Er war ein europäischer Moment, weil es Europa 2020 gelungen war, nicht zu scheitern. Alle erwarteten, dass Europa an Covid scheitert, und es scheitert nicht, sondern es fällt nach vorne. Es macht Next Gen EU. Der Mario Draghi regiert in Italien. Er regiert tatsächlich als Premierminister und verwaltet 260 Milliarden Euro. Es ist das Traumpaket der liberalen Technokratie gewisserweise. Und noch besser, ähnliche Leute, unsere Freunde, wir kennen einige von uns, kennen sie persönlich, regieren in Amerika im Weißen Haus. Und dazu haben wir eine sehr, sehr nachgiebige Makro.
Also, ich bin leider nicht so vernetzt, als dass ich da Leute persönlich kenne. Nur mal fürs Protokoll.
Ökonomische Konstellation mit Nullzinsen, von denen wir ausgehen können, dass die Geld- und die Finanzpolitik miteinander gekoppelt wird. Selbst das EZB redet, Isabel Schnabel, mehr oder weniger offen über die Häresie aller Häresien, nämlich die Koordinierung von Fiskal- und Geldpolitik. Das ist das, meine Damen und Herren, was man in einem Krieg macht, die Koordinierung von Fiskal- und Geldpolitik. Die Trennung, diese Feuerwand zwischen den beiden, ist ja das Alpha und Omega der neoliberalen Zeit, der Einschränkung der Fiskalpolitik. Das war unsere Vergangenheit.
Unter neoliberalen Vorzeichen ja, unter keynesianischen nicht.
Das war unsere Vergangenheit, da kommen wir alle her. Die Bad News ist, dass es damit vorbei ist. Die Bad News ist, dass wir nicht mehr in diesem Moment drin stecken. Und das ist nicht das Ergebnis einer schlechten Analyse. Es ist nicht der Fall, dass wir irgendwie geirrt haben, dass die Fiskalpolitik nicht funktioniert und dass wir uns da geirrt haben. Im Gegenteil, es funktioniert. Und Sie sehen das. Das ist jetzt der makroökonomische Stand Europas im Moment. Und es ist ehrlich gesagt tiefst bedrohlich. Und was man in diesem Moment erwarten würde, wäre natürlich ein fiskalpolitischer Impuls. Nachfragemäßig ist...
Hier rechts sieht man beispielsweise in der Grafik, wie sich das Bruttoinlandsprodukt in den USA im Vergleich zu unserem entwickelt hat. Ja. Wir sind über die Corona-Krise kaum hinaus, ja, eher wie ein Krebs zur Seite. Und die USA liegen schon wahrscheinlich 10% drüber. Ja. Beim Konsum ist es übrigens auch so. Deutscher Konsum noch immer knapp unter Vorkrisenniveau, vor Corona-Niveau. Konsum in den USA... durch die Decke gegangen.
Die europäische Wirtschaft, wenn nicht im Stillstand, dann doch auf einem konjunkturellen Tief, und es gibt jeden Grund zu tiefer Sorge, und all unsere alten Weisheiten stimmen noch immer. Wir sollten agieren. Nicht nur das, Europa gerät ins Hintertreffen. Der amerikanische Wachstum ist wesentlich schneller als der europäische im Moment, und wenn Sie fragen, warum, dann kommt selbst die Financial Times, meine Freunde von der Financial Times, zu dem Ergebnis, dass die Antwort heißt, Fiskalpolitik. Fiskalpolitik, ja. Im großen Ausmaß, im richtigen Moment, nicht ständig und immer, aber im richtigen Moment, im großen Ausmaß, macht einen riesen Unterschied.
Hier sieht man beispielsweise das US-amerikanische Defizit, ja, in Rot, während 2020 bis 2022 vor allem, ja, über 5%, und das Blaue ist das in der EU, so, was war das, ja, höchstens vielleicht mal 2%. Aber hier geht es um das Primärdefizit, ja, also Zinsen ausgeklammert.
sehen, wie groß der Schub war, der von den Amerikanern, das ist die rote Linie, 21 noch in die amerikanische Wirtschaft gepumpt wird. Wenn sie eine Rakete lancieren in den Himmel, dann ist der erst die erste Phase das Wichtigste. Und das haben sie mit massiver Wucht gemacht. Das Problem ist politisch. Das Problem ist, dass selbst in Amerika dieser Erfolg, und es ist ein Riesenerfolg, sich nicht umsetzt in tatsächliche Umfrageergebnisse, die uns erhoffen lassen, dass Joe Biden wiedergewählt wird. Was droht, ist das Desaster einer zweiten Trump-Amtszeit. Und das ist, bedeutet nicht, dass Amerika jetzt zur fiskalpolitischen Kehrtwende kommt. Im Gegenteil, das sind die Prognosen für das amerikanische Fiskalbalance über die nächsten 10 Jahre. Sie sehen Defizite, riesige Defizite, soweit wir sehen können. Aber politisch hat es nicht geklappt. Auch wenn
die Graphen passen nicht so richtig zusammen, müsste jetzt mal sonst zurückgehen, was der Unterschied ist. Hier ist das Defizit auf jeden Fall deutlich größer, ja, also bis zu 15%. Hier das Total Deficit. Nicht nur das, aber auch das Primärdefizit, ja, das ist das, was wir eben auch hatten, ist hier deutlich größer. Vielleicht weil, ja, wobei hier auch einzelne Säulen auch Jahre abbilden. Okay, warum auch immer. Auf jeden Fall haben die deutlich mehr auf die Tube gedrückt und Biden mehr Neuverschuldung gemacht als wir. Darauf können wir uns einigen.
Es ist haarsträubend unsicher, dass er gewinnt. Und das Versprechen war, dass eine Biden-artige Wirtschaftspolitik uns in eine ganz andere Welt bringt. Und das ist uns.
So, hier seht ihr es jetzt nochmal, ne? Bis minus 15% in 2021. Was wäre da in Deutschland los gewesen, ja, mit minus 15% Defizit?
Nicht gelungen. Es kann sein, dass er wieder mit knapper Mehrheit irgendwie da durchkommt, aber das war nicht das Versprechen der Reformpolitik der frühen Biden-Administration. Und damit müssen wir, glaube ich, wir müssen uns vorbereiten als Befürworterinnen einer aktiven Wirtschaftspolitik auf den Backlash. Wir müssen uns vorbereiten auf die Möglichkeit, dass wir Ende dieses Jahres mit einem herben Desaster und Rückschlag dastehen, und wir müssen uns jetzt bereits vergewissern, wie wir darauf antworten. Das ist eine Herausforderung, glaube ich, an unsere gegenwärtige Situation. Wir dürfen uns einfach nicht beirren lassen. Die Position, die wir vertreten, ist die richtige. Es gibt auf die historischen Herausforderungen der Gegenwart. Ob wir über Klima, über Migration, über technologischen Wandel und selbst über Geopolitik reden, keine Alternative zur öffentlichen Investition. Das wird nicht von der privaten Hand gemacht werden, nicht im ausreichenden Ausmaß. Aber man darf diese Investition, weil es um Politik, weil es letztendlich um die Absicherung von Demokratie geht und die gesellschaftliche Fundierung davon, nicht mit Chipfabriken gleichsetzen, sondern man muss sich überlegen, wie man die Menschen miteinander zusammenbringen kann für ein gemeinsames Leben, das vernünftig ist und das geht, wo wir mit uns.
Selbstverständlich dann auch mehr, also ne, man muss es an den Schulen, an den Kitas sehen, dass investiert wird, das ist das, was er meint, stimmt. Ich würde sagen aber auch Chipfabriken, weil die so viel gut bezahlte Jobs bringen und eben im Cluster zusätzliche neue Firmen, das vielleicht nicht für jeden erkennbar ist, aber für viele Tausende einen echten Unterschied macht. Natürlich ersetzt das keine erstklassigen Krankenhäuser, Schulen, Jugendzentren, Schwimmbäder, all das, was zur öffentlichen Ämter, all das, was zur öffentlichen Infrastruktur gehört. Ja? Das alles muss man angehen, um dann auch wieder das Vertrauen in den Staat zu erhöhen. Ja? Wenn man merkt, oh, das ist ja wirklich modern, das ist digital, das ist irgendwie erstklassig. Das erzeugt dann das Vertrauen, das leider verloren gegangen ist.
Unseren nicht ohne weiteres zu verarbeitenden Differenzen umgehen können, ohne noch zusätzlich materielle Not zu leiden und auch noch darüber streiten zu müssen. Das ist die Herausforderung der Gegenwart. Wir müssen festhalten an der Tatsache, und ich ende hiermit, dass Schulden wirklich kein Thema sind, solange wir bei Vollbeschäftigung die goldene Regel einhalten. Ich will das jetzt nicht hochwissenschaftlich begründen, aber politisch reicht das als Formel. Bei Vollbeschäftigung machen wir Schulden nur für investive Zwecke. Gibt es keinen Grund, sich über Schulden Sorgen zu machen? Wir sollten bei der Weisheit von Lorenz von Stein bleiben, der aus Deutschland kommen, schon im späten 19. Jahrhundert den berühmten, und ich denke aus guten Gründen berühmten Satz formulierte: Ein Staat ohne Staatsschuld tut entweder zu wenig für die Zukunft oder erfordert zu viel von der Gegenwart. Und das ist die entscheidende Herausforderung für eine konstruktive Wirtschafts- und Finanzpolitik im gegenwärtigen Moment. Danke für Ihre Geduld und ich freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, also ein sehr schönes Zitat, kann ich nur unterstützen. Wer genau wissen will, warum das so ist, warum es eine sehr pragmatische und sinnvolle Regel ist, die ja auch jeder MMTler unterschreiben würde, goldene Regel bei Vollbeschäftigung einhalten, sonst an Schulden kein Thema, für den habe ich noch was. Und zwar den MMT für Einsteiger Kurs auf der Lernplattform Udemy. In 7,5 Stunden Videomaterial erkläre ich hier, wie das Geldsystem funktioniert, was die Denkschule der MMT ist, wie Christian Lindner sich als Finanzminister finanziert, woher der Staat das Geld bekommt, wann Inflation zu einem Problem wird, was die Zentralbank macht, was Staatsanleihen sind, was ein gutes Steuersystem ausmacht, all solche Sachen. Es gibt auch noch einen Gutscheincode, den packe ich euch unter dieses Video. Dann kriegt ihr das nämlich safe für 12,99 €, absoluter Udemy-Bestpreis. 4.700 Teilnehmer haben es, fast 4.700 Teilnehmer haben es schon gemacht, haben 4,5 Sterne gegeben, kann also so verkehrt nicht sein. Jetzt frage ich mich aber, was haltet ihr von dem Vortrag von Wirtschaftshistoriker Adam Tooze? Ich fand, da waren sehr, sehr viele gute Sachen dabei. Wo ich ein bisschen widersprechen würde, wäre, wie ich es eben getan habe, AfD, Frustwähler und Protestwähler, die jetzt in Umfragen sagen, ja, okay, ich würde die Stimme die AfD geben, die abzuschreiben. Ja? Genauso wie ich komplett dagegen wäre, Nichtwähler abzuschreiben. Ich glaube, da liegt sehr viel Potenzial, um Mehrheiten, progressive Mehrheiten zu generieren. Ja, also auch eine SPD sollte beispielsweise Politik machen und eine Kampagne machen, die Nichtwähler anspricht, unbedingt. Die bitte nicht nur in die Hände der AfD treiben, das sollte man nicht tun. Was ihr darüber denkt, schreibt ihr bitte unter dieses Video. Würde mich sehr interessieren, lasst uns dort fleißig und munter weiter diskutieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Den Originalvortrag gab es bei Fiscal Future. Checkt auch die gerne mal aus. Da kann man sich als junger Mensch tatsächlich auch engagieren. Die Website von denen packe ich euch unter dieses Video. Die machen sehr, sehr gute Arbeit. Mit dem Gründer und Chef von Fiscal Future habe ich übrigens hier auf YouTube schon ein Interview gemacht. Das checkt auch gerne aus. Ansonsten haltet die Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.